Es gehört zu den besonders schönen Momenten, zum Beispiel im Urlaub am Meer, tief zum Meeresgrund zu tauchen, quirlige Fischschwärme zu erleben oder wunderschöne Korallenformationen zu bewundern. Doch in ihrem Roman Gespräch auf dem Meeresgrund, da stellt die Autorin Ruth Leeb existenzielle Fragen. Margarete von Schwarzkopf hat die fantastische Erzählung schon gelesen und die hat sie auch sehr bewegt. Hallo Margarete.
Ja, hallo, guten Tag.
Das ist also keine Geschichte von begeisterten Hobbytauchern. Wer begegnet sich da auf dem Meeresgrund?
Auf dem Meeresgrund sitzt ein Skelett. Und dann kommt von oben ein Mann heruntergepurzelt, der auf einem Luxusdampfer durchs Mittelmeer gekreuzt ist und zu viel getrunken hatte und der purzelt ins Wasser. Die beiden fangen an, sich zu unterhalten und der Mann, der ins Wasser gefallen ist, das ist der andere, der da schon sitzt, heißt der eine. Und dann kommt im Laufe ihres Gesprächs noch eine dritte Person dazu, die dritte, eine junge Frau, die auch auf dem Meeresgrund landet und die drei, die sprechen miteinander. Das ist so ein bisschen wie ein altgriechisches Symposium. Drei Menschen begegnen sie und reden über tausend Sachen. Wie gesagt, einer davon ist ein Skelett, aber was ihnen allen gleich ist, sie können die Gedanken des anderen lesen.
So, das heißt, die sind da unten im Wasser, ist also nichts Realistisches erstmal dabei, aber die sitzen da, unterhalten sich über was denn?
Über alles. Unterhalten sich über Gott und die Welt, über die Probleme der Erde. Sie unterhalten sich über menschliche Schicksale. Das Skelett, was da unten sitzt, ist ein Fischer gewesen, sozusagen ohne Fischgründe allmählich, weil alles weggefischt worden ist. Außerdem war er ein Flüchtling, ist dann im Mittelmeer leider ertrunken. Er ist schon länger auf dem Meeresgrund. Wie gesagt, deshalb ist er auch ein Skelett inzwischen. Der Mann, der vom Himmel gefallen ist, sozusagen ins Wasser, ist ein sehr wohlhabender Anwalt aus Deutschland, der vor allem sich mit Migranten Fragen beschäftigt und natürlich so ein bisschen peinlich ist ihm das, was ihm so alles erzählt wird. Und die dritte, die kommt, eine Frau aus Afrika, erzählt ihr Schicksal. Sie hat ihrem Leben ein Ende bereitet, weil sie überall, wo sie um Asyl gefragt hat, abgelehnt worden ist. Also sie ist die tragischste Figur der drei. Aber man soll nicht meinen, dass diese Gespräche nur todernst sind. Es sind auch unglaublich witzige Dialoge dabei. Und man redet eben über Gott und die Welt und auch über den Unterwassergott Poseidon. Der taucht nämlich auch in diesem Buch auf.
Aber anscheinend haben diese drei ja eben eine Verbindung rein inhaltlich. Was ist denn so das Besondere an den Gesprächen? Also wie sind die geschrieben?
Die sind eigentlich wie ein Theaterstück. Das ist fast alles Dialog. Also es ist wunderbar. Es ist auch, wie gesagt, sehr witzige Dialoge dabei. Und vor allem der Mann, der da sozusagen aus dem Luxusdampfer geplumpst ist, der überhaupt nicht versteht, was eigentlich die Problematik ist. Und er denkt immer nur, ich bin doch nicht tot, mich holen sie gleich wieder raus. Weil die Zeit auf dem Meeresgrund gehorcht ganz anderen Gesetzen. Und das hat Ruth Leeb so zauberhaft erzählt. Es hat was Märchenhaftes, ist aber auch durchaus ernst, weil es geht um Migrantenschicksale, es geht um den Klimawandel, es geht um Asylrecht, es geht um tausend andere Dinge. Und dann taucht immer wieder Poseidon auf, der Gott des Meeres, der sagt, was macht ihr mit meinem Meer? Ihr Menschen, denkt doch mal nach. Und irgendwann sagt er, weißt du, ihr merzt euch selber aus. Ich muss als Gott gar nicht mehr viel dazu tun. Andererseits ist er auch ein Gott mit Humor. Und das Ganze hat so einen leicht ironischen Klang, aber es hat durchaus auch viele ernste Elemente.
Warum hat dich die Erzählung so sehr berührt, aber auch amüsiert?
Es ist wie ein wunderschönes Märchen geschrieben und es hat so zauberhafte Momente. Nachdem die drei eine Weile miteinander geplaudert haben, sagen sie dann, wollen wir uns jetzt nicht mal beim Vornamen anreden. Also sie stellen sich auf dem Meeresgrund noch einander vor und es geht wirklich um große menschliche Schicksale. Es geht um Liebe, es geht um Leid, es geht um Vergessen, es geht um Erinnerungen und es geht halt immer auch wieder um das große Thema die Weltmeere. Wie kann man sie bewahren vor dem Untergang auch? Und dann tauchen immer diese Meeresgöttinnen auf, die Nereiden, die schwimmen dann auch vorbei, fröhlich, völlig zwanglos. Sie glauben noch an das Gute, sie glauben noch daran, dass die Welt ewig besteht. Und all diese Kontraste hat Ruth Leeb zauberhaft miteinander verarbeitet. Das Ganze ist eine große Parabel und es amüsiert, aber es regt auch wirklich zum Nachdenken an. Und das Buch hat nur 140 Seiten. Ich kann es mir sehr gut übrigens als Theaterstück auch vorstellen.
Gespräche auf dem Meeresgrund von Ruth Leeb, eine Geschichte über existenzielle Fragen wie Leben und Tod, Flucht und Freiheit und das Verhältnis von Mann und Frau. Im Freies Geistesleben Verlag ist dieses Buch erschienen und gleich gibt's noch einen weiteren Lesetipp. Das Domradio mit Büchertipps. Leila Slimani, Schaut, wie wir tanzen. Das ist das Buch, das wir jetzt vorstellen. Die marokkanisch-französische Autorin, die hat in ihrem ersten Roman Das Land der Anderen über die Geschichte ihrer Familie geschrieben. Und zwar während des Zweiten Weltkrieges von der Elsässerin Mathilda, die ihrer großen Liebe Amine nach Marokko folgt. Und mit ihrem neuen Buch knüpft sie an diese Geschichte an und wählt das europaweit turbulente Jahr 1968 als Ausgangspunkt. Margarete von Schwarzkopf kennt dieses Buch schon und Margarete, im Mittelpunkt steht Aicha, die Tochter von Mathilda und Amine. Und Aicha kommt nach 4 Jahren Medizinstudium zurück nach Marokko. Ist sie denn froh, wieder bei ihren Eltern, bei ihrer Familie zu sein?
Es ist ein ganz merkwürdiger Zustand. Sie hat, wie gesagt, in Straßburg studiert, die Heimat ihrer Mutter. Ihre Eltern sind inzwischen nicht mehr so arm, wie sie waren. Im ersten Band ging es auch darum, dass dieses Ehepaar nicht nur immer angefeindet wird, sondern dass die auch im Elend gelebt haben. Inzwischen hat der Mann es geschafft, durch sehr viel Arbeit Wohlstand aufzubauen mit seiner Farm oder Hof oder wie man es nennen soll. Und jetzt kommt die Tochter zurück, die ältere Tochter. Sie hat studiert und Medizin studiert und sie kommt in ein Land, was ihr zunächst absolut fremd ist, und dann auf einmal kommt ihr die Vergangenheit, die 4 Jahre in Europa kommen ihr ganz fremd vor, weil sie wieder eintaucht in die Familie, in die Familiengeschichte und auch in die Probleme, die die Familie hat mit einem drogensüchtigen Bruder und so weiter. Und es scheint, als ob erst einmal Straßburg, der Elsass, alles ausradiert ist.
Wie sieht denn das gesellschaftliche Leben in Marokko aus?
Ja, es ist eine Zeit, wo die ersten Studentenunruhen auch sind, denn wir schreiben ja das Jahr 1968 und wir denken natürlich immer, in Frankreich wäre es losgegangen und dann natürlich Deutschland und überall hätte es die großen Unruhen gegeben. Aber durchaus auch in Marokko ist der Ruf nach Freiheit laut, vor allem der Frauen, die Studentinnen, die sagen, wir sind gleichberechtigt, wir wollen Rechte haben. Und Aicha rutscht so mitten hinein in diese ganze Dramatik und dann lernt sie auch einen jungen Mann kennen. Sie glaubt, das ist die ganz große Liebe ihres Lebens. Die beiden kommen zusammen, auch vereint durch diese politischen Unruhen. Der Mann gilt als Kommunist. Das ist aber einer, der nicht einmal Kommunist ist, aber alles, was sozusagen links ist, ist Kommunist. Und die beiden geraten also in diese ganzen Krisen der 1968er Bewegung hinein. Und das ist sehr, sehr spannend geschildert, vor allem, weil es eben natürlich zum großen Teil in Marokko spielt und nicht in Europa, wo wir gewöhnt sind, dass wir das alles hatten. Nicht? Also das ist ja für uns nichts Neues, die 68er Revolution.
Aicha verliebt sich. Wie verändert sich ihr Leben dadurch?
Ja, sie wird auch Mutter und sie ist die Mutter und das sind die Eltern eigentlich der Autorin. Denn es ist ja eine ganz stark von der eigenen Familiengeschichte geprägte Geschichte, die Leila Slimani hier erzählt. Es ist der zweite Band. Der dritte wird noch folgen und da werden wir mehr über die Autorin erfahren. Es ist natürlich nicht sozusagen hundertprozentig autobiografisch, aber das Schicksal ihrer Großeltern mit der französischen Mutter, dem marokkanischen Vater, dann ihren Eltern, die beide Rebellen waren, die also sozusagen sich gewehrt haben gegen Unrecht und gegen all das, was Marokko auch sehr stark in den 60er Jahren belastet. Ich meine, es gibt ja immer noch große Probleme in dem Land, aber da ist so eine Aufbruchsstimmung. All das ist natürlich ganz wichtig und es ist sehr spannend und die beiden, das Paar, was immer wieder auseinanderdriftet und zusammenkommt, steht im Mittelpunkt. Aber was wunderschön ist, die Eltern dazu, also die Großeltern, sagen wir mal von Leila, haben zwischendurch auch viele Probleme, auch immer noch verwurzelt in dieser ursprünglichen Ablehnung von Mathilda durch die Bewohner der Gegend. Aber es gibt Glücksmomente in dem Buch. Und wunderbar, und nicht nur schaut, wie wir tanzen, weil plötzlich irgendwann die Jugend sagt, wir wollen leben, wir wollen nicht nur protestieren, wir wollen tanzen, wir wollen feiern, wir sind jung, das Leben ist wunderbar. Und das sind so die Gegenmomente zu den ganzen politischen Elementen, die auch in diesem Buch angesprochen werden.
Am Ende des Romans hat sich viel im Leben der Familie verändert. Inwiefern?
Ja, die Eltern haben noch einmal versucht, zueinander zu kommen. Und das andere, das Paar, also die Eltern von Leila, sage ich mal immer, es kann natürlich sein, dass es das gar nicht ist. Also das ist, es hat sich was getan, auch in der inneren Einstellung. Also man ist unabhängiger geworden, man hat mehr Mut und man weiß, es gibt eine Zukunft. Und diese Zukunft wird ja dann in dem dritten Buch erzählt. Aber es ist wirklich auch die Geschichte ein wenig von Marokko, ein Land, das nach der langen französischen Besetzung auch seine eigene Identität sucht und damit auch seine Bewohner sich lösen wollen vom Kolonialismus, der ja immer noch, obwohl inzwischen Marokko ja schon länger unabhängig ist, immer noch natürlich vorherrschend ist. Französisch ist immer noch eine der wichtigeren Sprachen des Landes, also weniger Arabisch, sondern Französisch. Und all das thematisiert die Autorin hier sehr unterhaltsam und man freut sich richtig, auf dieses dritte Buch. Es spielt natürlich auch jetzt schon das zweite Buch zum Teil in Frankreich, in Paris, wo die Eltern dann auch hingehen. Leila ist ja in Frankreich aufgewachsen mit marokkanischen Wurzeln. Also ein vielseitiges Buch, schön geschrieben und auch wieder sehr dramatisch. Das kann die Autorin wirklich.
Margarete von Schwarzkopf über das Buch von Leila Slimani mit dem Titel Schaut, wie wir tanzen. Das ist erschienen im Luchterhand Verlag. Margarete, dir vielen lieben Dank.
Bitte sehr.